Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.
Wenn man halt irgendwie 20 GeisteswissenschaftlerInnen in einen Raum holt und immer sagt, hier, wir reden über Metaphern, hat jeder erstmal ein ganz anderes Bild davon im Kopf. Und das haben wir eben versucht, überhaupt erstmal so ein bisschen zu vereinheitlichen. Das heißt, wenn ich jetzt eben diese Markierung habe in dem Text und dann steht da dran, hier ist eine Metapher, dass wir dann auch wirklich das Gleiche damit gemeint haben.
Ich begrüße Sie zum Podcast Die Übertragung. Das ist immer noch der Interview-Podcast des SFB 1475. Und dieser SFB, das bedeutet Sonderforschungsbereich. Und in unserem Sonderforschungsbereich, da gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich befassen mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache und damit, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie sie spezifisches religiöses Denken prägen. Mein Name ist Tim Karis, ich bin der Koordinator dieses SFBs gemeinsam mit Sabrina Finke und Marin Jordan. Und bei uns zu Gast ist heute der außerplanmäßige Professor Dr. Frederik Elbert. Was daran so außerplanmäßig ist, müssen wir vielleicht auch noch besprechen. Frederik ist Religionswissenschaftler und Experte für Digital Humanities. Was das genau ist, werden wir ebenfalls klären. Und er leitet im SFB mit anderen gemeinsam nicht ein, nicht zwei, nein, gleich drei Teilprojekte. Welche das sind und warum er sich das antut, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Frederik.
Hallo Tim.
Zum Einstieg fragen wir wie immer, was würdest du eigentlich heute machen, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen würdest?
Tatsächlich jetzt heute konkret würde ich noch ein paar Gutachten schreiben, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Also das heißt vor allem die Texte von anderen begutachten und ich würde dann irgendwie versuchen, mir noch ein paar Minütchen rauszuschneiden, um tatsächlich auch nochmal an meinen eigenen Sachen weiterzuarbeiten.
Ja.
Und genau, und da haben wir tatsächlich auch gerade aus dem SFB-Kontext einen ganz spannenden Artikel in der Mache mit unserem Team aus dem INF-Projekt und da würde ich wahrscheinlich nochmal drauf gucken. Genau.
Ja. Was ein INF-Projekt ist, müssen wir natürlich auch noch klären. Von deinem Alltag her auszugehen, du hast jetzt gesagt, Gutachten schreiben, das muss man ja häufiger so als Wissenschaftler oder auch Wissenschaftlerin, dass man Publikationen von anderen sich anschaut und ob sie eben publikationsfähig sind, sowas wird bewertet oder auch Anträge. Ja. Ansonsten habe ich dich so verstanden, auch selber Texte schreiben. Wie sieht es mit Programmieren aus? Wie viel programmierst du so?
Nicht so viel, wie ich gerne würde. Also ich mag das tatsächlich ganz gerne und das ist auch, finde ich, ein durchaus konstruktiver wissenschaftlicher Beitrag, den man auch nicht nur eben Text schreibend, sondern auch Code schreibend leisten kann. Aber tatsächlich ist es so, dass im Augenblick ich viel mehr quasi mit meinem Team bespreche, was die dann eigentlich programmieren. Und genau, also bin da dann eher tatsächlich auch so hinweisgebend vielleicht tätig. Wobei ich durchaus auch manchmal das auch selber noch was programmiere. Kleinere Sachen, auch jetzt gerade habe ich ein Seminar, wo wir auch mit Studierenden uns angucken, wie man so Digital Humanities und was das ist, werden wir auch noch besprechen, ja. Uns angucken und wo genau dann auch die Studierenden in dem Kurs kleine Sachen programmieren und genau, da muss ich dann natürlich auch nochmal reingucken, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Genau, du sagst es schon, wir kommen zu den Digital Humanities, aber du bist ja erst, also das wäre gewissermaßen auch meine Frage, wie du dazu gekommen bist, ne? Und das fragen sich vielleicht Zuhörende bei uns, ne? Wie kommt man von Religionswissenschaft auf irgendwie Computer und Digital Humanities? Du hast, bist in Köln geboren, dann aber in Norddeutschland aufgewachsen, Studium in Bremen und Leipzig. Und
genau.
Zwar ein Studium der Religionswissenschaft und Soziologie. Da würde mich erstmal interessieren, warum dieses Studium?
Ja, es gab tatsächlich nach dem Abi gab es zwei Fächer, von denen ich mir vorstellen könnte, die zu studieren. Das waren Religionswissenschaft und Physik.
Okay.
Und das liegt, glaube ich, dann doch am Ende daran, was man für Lehrer hatte. Und ich hatte zum einen einen sehr netten Religionslehrer und auch einen sehr netten und sehr guten Physiklehrer und das waren irgendwie zwei Bereiche, die mich irgendwie interessiert haben. Vielleicht merkt man da schon so ein bisschen, dass ich da in zwei Seiten offen war quasi von meinem Werdegang. Und es war dann tatsächlich eine sehr pragmatische Entscheidung, weil ich Ich bin tatsächlich ausgemustert worden und musste dann nicht den Zivi machen, von dem man eigentlich ja denkt, dann hat man, oder damals dachte, man hat dann nochmal so ein Jahr, sich zu orientieren.
Ja.
Dann bin ich halt relativ schnell an die Uni gegangen und dann war irgendwie Religionswissenschaft das, wo man so unkomplizierter einfach mal reinhören konnte und so.
Mhm.
Und dann fand ich es aber auch sehr spannend und bin dabei geblieben.
Ja, okay, ja, das klingt plausibel zunächst mal. Aber du hast ja schon angedeutet, dass so dieses Interesse an, kann man das sagen, Technik, ja, Physik ist natürlich auch mehr als das, ja. Hat dich begleitet, aber hat das dann im Studium eine Rolle gespielt?
Nee, überhaupt nicht. Nee? Also das war auch was, wo ich eben ganz lange eigentlich dachte, dass das eine mit dem anderen einfach nichts zu tun hat. Also ich habe dann irgendwann so, es war auch so um die Abi-Zeit herum, da hatte ich dann auch so eine kleine Band und dann wollten wir halt irgendwie auch eine Website haben, wie man zu der Zeit dann so um 2000 herum eine Website haben wollte. Und dann habe ich mir eben mal so angeguckt, wie macht man denn sowas? Und dann musste man da halt auch so ein klein bisschen selber basteln und programmieren und so. Und über solche Geschichten habe ich dann halt irgendwie für mich mir sowas auch angeeignet, aber dachte, das ist halt Hobby, das hat halt nichts mit meinem Studium oder dann später mit meinem Job zu tun. Wobei so eine kleine, also muss man vielleicht ein bisschen einschränken, also das gilt auf jeden Fall für die Religionswissenschaft so. In der Soziologie, wo ja auch viel Statistik eine Rolle spielt und so, da gab es da schon mehr Berührungspunkte, weil man dann eben auch irgendwann so Auswertungsroutinen gemacht hat. Ich war in einem Projekt, da haben wir so in den frühen Formen quasi so studierende Lehrevaluationen durchgeführt, als das noch nicht flächendeckend eingeführt war. Und da habe ich dann zum Beispiel auch so Auswertungsroutinen, dass man dann automatisch eben so einen Evaluationsbericht erstellt kriegt, okay, mit ein paar Grafiken und so. Ne? So, das spielte da dann schon eine Rolle. Aber dann bin ich ja auch nach dem Studium, habe ich dann ja auch weitergemacht in der Religionswissenschaft und da promoviert. Und da spielte das, also hatte das überhaupt keinen Ort und dann war es tatsächlich später dann wirklich eher Zufall so, dass ich dann merkte, na, vielleicht kann man das doch irgendwie zusammenbringen.
Zur Dissertation kommen wir auch noch gleich, weil du zu Recht sagst, auch die hat noch nicht so den DH-Schwerpunkt. DH ist Digital Humanities, wahrscheinlich sagen wir häufiger heute DH. Ne? Vielleicht aber nochmal zurück zur Religion. Du hast gesagt, Religionslehrer, ne? Aber ich hatte zum Beispiel einen ganz netten Mathelehrer, Herr Metz, schönen Gruß. Aber ich hätte jetzt nicht Mathe studiert. Also es muss dich was fasziniert haben irgendwie an diesem Religionsthema. Kannst du das versuchen zu sagen, was das war vielleicht?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich eine sehr gute Frage, was mich ausgerechnet daran interessiert hat. Also ich bin in einem atheistischen Elternhaus groß geworden und hatte eigentlich selber nie viel Berührungspunkte mit Religion. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Und ich fand es dann aber spannend, wir hatten dann irgendwann, weiß nicht, die 11. Klasse oder so, also sonst der Religionsunterricht ist ja größtenteils, also letztlich ja Christentumsunterricht, wenn man so will. Aber da gab es dann ein Halbjahr Weltreligion und dann hat man mal eben so geguckt, ne, was ist so Hinduismus und Judentum und alles Mögliche. Und
ein Begriff, den wir ja heute nicht mehr so gerne verwenden, ne, das hat man dann hinterher im Studium mitbekommen.
Der Hinduismus, ja genau.
Auch die Weltreligion.
Die Weltreligion, genau. So, und das war, genau. Und das, also merke ich dann eben auch, genau, also ich bin eigentlich mit Ideen ins Studium gestartet, die man dann langsam quasi wieder verlernen muss quasi.
Genau, das ist das Gegenstand eines jeden Studiums, ist ganz viel zu verlernen.
Genau, und aber das war eben das eben, und da gab es dann auch irgendwann, habe ich dann mal so zu Weihnachten oder so, so ein Büchlein bekommen, so, ne, die Religionen der Welt, und da waren dann ganz viele Bilder drin und was machen die alle so und so. Und das fand ich irgendwie spannend. Also da dachte ich, es war schon interessant, wie vielfältig das ist und was da überall auf der Welt so getrieben wird, und dachte, das könnte man sich doch mal näher angucken. Und das war eigentlich eben diese etwas naive, aber grundständige Faszination für diesen Gegenstand. Genau, und dann habe ich mich eben auch gefreut zu sehen, dass es eben auch dieses Fach Religionswissenschaft gibt, was eben nicht Theologie ist, weil Theologie vor meinem Hintergrund halt überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, und eben dieser kulturwissenschaftliche Blick auf das, was eben Menschen treiben, wenn sie Religionen praktizieren, das hat mich da irgendwie sehr gereizt.
Dankeschön. Wir haben dann die DIS als nächstes Thema, und da gibt es ja die wunderbare Rubrik, wo jetzt der Jingle kommt.
Ein Satz aus der DIS.
Genau, die Rubrik lautet ein Satz aus der Diss. Ja, und wir wollen uns also deiner Dissertationsschrift nähern, indem wir genau einen Satz daraus vorlesen. Und da hat sich bewährt, dass unser Produzent des heutigen Tages, der Dominik Greifenberg ist das heute. Hallo Dominik.
Hallo.
Eine Seitenzahl reinruft zwischen 1 und 310, glaube ich was, ne? Und eine Zeile.
Wir nehmen die 85.
85?
Zeile 13.
Zeile 13. Gut, dann schaue ich mal, was da steht. Also ich muss natürlich das jetzt vorlesen. Ne? Okay. Also du suchst mal die Seite 85. Und dann kommen wir darüber zu dem Thema deiner Dissertation, die ja eben, das würde ich vielleicht vorausschicken, wenn man dich so kennt, auch zum Beispiel jetzt in unserem SFB-Zusammenhang, würden wahrscheinlich wenige vermuten, dass du zu dem Thema deine Dissertation gemacht hast. So, Zeile 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die geteilte Erfahrung der gegen die deutsche Bevölkerung gerichteten Maßnahmen war in vieler Weise konstitutiv für ein gemeinsames Bewusstsein der Russlanddeutschen, das die zuvor weitgehend unabhängig voneinander existierenden Kolonien verband.
Ja, eigentlich ein schöner Satz.
Genau, also Russlanddeutsche ist schon gut, dass das Wort direkt vorkam, weil darum scheint es zu gehen. Vielleicht magst du was erzählen zu dem Satz und zu dem Hintergrund.
Genau, also ich habe meine Diss geschrieben über die Rolle von Religion im Integrationsprozess von russlanddeutschen Aussiedlern in der Bundesrepublik. Also ich habe mich quasi mit den Russlanddeutschen, die ja auch schon in Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion Russlanddeutsche waren, aber erst, wenn sie nach Deutschland gekommen sind, zu Aussiedlern wurden. Und
richtig, ja.
Damit habe ich mich quasi beschäftigt. Und
muss man das erklären? Also es gab viele Menschen deutschen Hintergrunds, die auch deutsche Zeitungen und sowas gab es da alles, ne?
Und das ist das, Helene Fischer ist auch Russlanddeutsche, genau. Und das ist, finde ich eben auch das Interessante an dem Thema, es ist erklärungsbedürftig. Es ist eigentlich, wie ich sagen würde, ein ganz wichtiger Teil eigentlich der deutschen Nachkriegsgeschichte, und eben zurückreichend bis ins 18. Jahrhundert und noch früher, der aber ganz vielen Menschen überhaupt nicht präsent ist. Und es geht eben um die deutschstämmigen Bevölkerungsteile in Russland und anderen Staaten, dann später der Sowjetunion, die eben ursprünglich deutsche Wurzeln hatten, die nach Russland emigriert sind, die dort über Generationen geblieben sind und die dann eben gerade mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er auch in relativ großen Zahlen nach Deutschland gekommen sind. Und das ist tatsächlich eine der größten Migrationsbewegungen in der deutschen Nachkriegszeit, die wir hatten. Also muss ich auch sagen, jetzt vor dem ganzen Hintergrund der jüngeren Flüchtlingsdebatte und so, ich fand es schon interessant, also dass man eben auch denkt, es gab auch eine Zeit, wo man ganz ähnliche Fragen auch schon mal hatte und wo man ja auch Instrumente entwickelt hat, auch mit einem zahlenmäßig großen Zuzug von Menschen umzugehen. Das wird dann irgendwie alles nochmal neu diskutiert und anders diskutiert. Und das Spannende aber eben auch, und das war auch so ein bisschen Ausgangspunkt für mein Interesse da, warum sind eigentlich die Russlanddeutschen so unsichtbar geblieben? Unter anderem würde ich eben auch sagen, weil sie halt Deutsche waren und in zweiter Linie auch, weil sie Christen waren. Mhm. Und dass deswegen eigentlich ganz viel quasi dieser Fremdheitsunterstellung, ne, was jetzt eben, also das, was man mit der Gastarbeiterzuwanderung hatte, insbesondere dann auch der türkischstämmigen Migranten, wo dann das Thema Islam so groß wurde, aber jetzt natürlich auch mit den Flüchtlingen aus Syrien und so weiter, ne, ist immer ganz schnell diese Unterstellung, das sind die ganz anderen. Und bei den Russlanddeutschen hat man eben gedacht, naja, die sind ja Deutsche, die mussten eben auch in einem gewissen Grade Deutsch sprechen, um eben zeigen zu können, dass sie halt auch diese deutsche Identität irgendwie noch gepflegt haben. Und die Unterstellung war, dass es dadurch eben automatisch problemloser sei. Und das war eigentlich der Aufhänger für meine Diss, auch weil ich mich im Studium damals in Bremen auch viel eben schon mit Migrationsfragen beschäftigt habe, aber eben das beherrschende Thema war dann natürlich der Islam und wie kann man auch religionswissenschaftlich vielleicht auch nochmal auf eigene Art und Weise eben auf diese Fragen der Integration gucken, was ist eigentlich, was sind Kriterien für gelungene Integration und ähnliches. Und dann bin ich eher per Zufall eben auf die Russlanddeutschen gestoßen und dachte, dass es eigentlich spannend ist, dass das da niemand diskutiert, wobei es eben gar nicht so selbstverständlich ist. Also wenn man im Kleinen guckt, also zum Beispiel im Kreis Cloppenburg gab es so quasi Ballungszentren, wo dann sehr, sehr viele...
Grüße an den Kreis Cloppenburg.
Genau. So, und wenn man da zum Beispiel in die Lokalpresse guckt, dann gibt es da durchaus auch eine Problematisierung. Ne? Mhm. Also wer sind die? Sind die eigentlich auf die gleichen Art Christen wie wir? Ne, wie ist das da eigentlich mit der Gleichberechtigung? Die ganzen Mädchen müssen immer mit Röcken in die Schule kommen und so weiter. Also da finden eigentlich ganz ähnliche Diskussionen statt auf einer lokalen Ebene, die es aber irgendwie nicht ins bundesdeutsche Bewusstsein quasi als Immigrationsgesellschaft in der Nachkriegszeit geschafft haben.
Ja, super spannendes Thema. Ich habe mich tatsächlich gefragt, oft hört man das so Dissertationsthema, das ist irgendwie, du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, Migrationsfragen, das hat schon eine Rolle gespielt und dann bist du so ein bisschen zu den Russlanddeutschen gekommen. Oft gibt es entweder einen biografischen Hintergrund oder sowas wie ein Hobby, dass man sagt, ich habe mich immer schon da und dafür oder ich mache privat das und das und dann forsche ich dazu. Jetzt bist du so ein bisschen von der Seite da dran. Kann man da sagen, ist das ein Vorteil oder sowas? Oder ist das, also weil man gewissermaßen das Handwerk einfach erarbeitet oder auch abarbeitet an so einer Dissertation, unabhängig davon von einem eigenen Involvement? Ist das eine plausible Frage?
Ja, total. Ich weiß, am Ende kann ich nicht sagen, ob es ein Vorteil ist, aber es war durchaus bewusst. Also ich habe wie gesagt, ich selbst habe eigentlich keinen religiösen Hintergrund und auch eigentlich keinen sehr subtil religiösen Hintergrund, aber ich hatte eine Phase auch so um das Abi, da hatte ich schon so eine Japan-Begeisterung und habe auch eine Zeit lang mal so japanischen Schwertkampf gemacht und sowas. Und
wer hat das nicht?
Ja. Und da wäre natürlich auch naheliegend gewesen, irgendwie so Richtung Japan, Zen-Buddhismus, überhaupt Buddhismus oder japanische Religion oder so zu gehen. Und das hätte dann wahrscheinlich mich auch an einem gewissen Punkt auch so ein bisschen abgeholt. Aber da habe ich relativ früh für mich entschieden, dass da quasi meine eigene Faszination für den Gegenstand wäre mir da so ein bisschen im Weg gestanden oder das hätte ich zumindest befürchtet. So. Und dass ich dann dachte, ich will ja jetzt nicht quasi so ein Fanfiction machen quasi über die großartige Kultur des fernen Japans. So. Und deswegen dachte ich, genau, eigentlich so ein Gegenstand, dem man sich relativ unvoreingenommen nähert und dem man sich dann tatsächlich sehr grundständig erarbeiten muss, ohne dass man eigentlich schon eine Idee hat, was da rauskommt, habe ich schon als Vorteil für mich empfunden, ja.
Dann aufgemerkt, Early Career Researchers, ne? Nachwuchsforschende, ne? Vielleicht eine Möglichkeit auch für andere so in Richtung zu gehen, nicht notwendigerweise, aber ne? Man kann es erwägen. Digital Humanities, darüber wollen wir die ganze Zeit schon sprechen, weil du dann ja du hast angefangen, jetzt gerade das zu erklären, irgendwie, okay, man hat in den 90er Jahren Webseiten, HTML irgendwie, ne, zusammen, was hatte ich denn, Frontpage oder so? Das war ja schon so ein Tool von Microsoft, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Wo man dann so, aber dann musste man doch nochmal so ein bisschen wissen, wie man was kursiv oder fett drucken muss, sowas. Das war dann das Maximale, wo ich irgendwie noch zu in der Lage war. Und dann hast du aber mehr und mehr dich da auch dahin bewegt, digitale Methoden in die Forschung einzubringen. Gab es da einen Schlüsselmoment? Gab es ein bestimmtes Projekt, wo du damit angefangen hast? Vielleicht magst du dazu was erzählen.
Ja, genau. Also da war ich noch in der Endphase meiner Diss und es gab dann aber eine Bekanntmachung, also eine Ausschreibung, muss man sagen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die eben öfter mal quasi so Themen ausschreiben, um sich da quasi für Forschungsprojekte zu bewerben, die eben nicht total frei sind, sondern wo eben das BMBF irgendwie die Idee hat, Mensch, das ist doch gerade so ein Thema, da könnte mal jemand zu forschen. Und da gab es eine Ausschreibung zu dem Thema, damals lief das noch unter E-Humanities, wo man erst denkt, so wie...
E wie Electric oder so?
Ja, das denkt man erst, oder dachte ich auch selber lange, so wie E-Mail ist das jetzt halt E-Humanities, es sollte wohl stehen für Enhanced Humanities.
Oh, okay, aber auch kein ganz unproblematischer
Begriff. Nee, genau, also auch sehr interessant, dass das, also auch quasi fachhistorisch, dass das beim BMBF unter diesem Schlagwort gelaufen ist. Und irgendwie, sprach mich dann Volkhard Krech, der eben ja sowohl damals ja auch schon Direktor des Ceres war, aber eben auch mein Chef und DIS-Betreuer und alles, der sprach mich dann an und sagte, sag mal hier, meinst du nicht, da könnten wir irgendwas machen? So.
Ja.
Und da habe ich dann auch noch überlegt und eben auch noch mit keiner richtigen Vorstellung, was denn dann eigentlich Digital Humanities alles sein könnte und sollte und auch ein bisschen unbedarft. Aber irgendwie dachte ich doch, das könnte man sich vorstellen. Ich hatte auch nach dem Studium ganz kurz, so mein erster Job war dann eigentlich eine Elternzeitvertretung in einem Bremer Politikwissenschaftlichen, ich glaube es war sogar auch ein SFB. Und da ging es irgendwie um Politiknetzwerke. Und da gab es auch quasi eine Methode, quasi Netzwerke anhand von Textdokumenten zu rekonstruieren. Also wenn es dann irgendwie eine Stellungnahme gab, weiß ich nicht, vom Europäischen Hochschulforum oder was weiß ich was, die dann irgendwie gesagt haben, ne, we support the idea of the European Commission, bla bla bla, so, dann hat das ja irgendwie eine Beziehung ausgedrückt und kann man das nicht eben auch als Netzwerke quasi formal erfassen und dann eben auch analysieren. Und da hatte ich irgendwie gedacht, das ist eigentlich diese Netzwerkthematik, fand ich irgendwie spannend und dachte, kann man das nicht technisch besser unterstützen? Dass man dann eben nicht da per Hand, ne, 20 PDFs erstmal finden, runterladen muss und dann halt in irgendeine Excel-Tabelle überträgt, hier die, ne, hier Akteur A unterstützt das Vorhaben von Akteur B oder so. Und das war so ein bisschen die Ausgangslage und dann haben wir eben gedacht, okay, das wäre quasi so die methodische Seite, ne? Wären nicht Netzwerke interessant, damals spielte ja auch schon am Ceres diese Idee von relationaler Religionsgeschichte irgendwie eine Rolle, also sind nicht auch in der Religionsgeschichte, dass verschiedene AkteurInnen, die irgendwie in Beziehungen zueinander stehen und die dadurch überhaupt erst das herausbilden, was wir dann so als religiöse Traditionen wahrnehmen.
Also die fallen nicht vom Himmel, die Traditionen, sondern die entwickeln sich im Austausch miteinander.
Genau.
In Netzwerken eben, ne? Der eine mit dem anderen und so, ne? Sowas.
Ganz genau. Und dann haben wir eben geguckt, erstmal bei uns im Haus, wer von den KollegInnen könnte sich denn vorstellen, sich auf so ein Experiment mal einzulassen? Und dann war es meine Aufgabe, quasi jemanden zu finden, der sozusagen dann den technischen Part da drin übernehmen könnte.
Ja.
Und weil das war eben ganz stark vom BMBF auch vorgegeben, wirklich diese Idee, man bringt dann eine InformatikerInnen zusammen mit den GeisteswissenschaftlerInnen und aus dieser Zusammenarbeit entsteht dann was Neues. Als Projektpartner haben wir damals dann das, damals hieß es noch, hatte einen sehr schönen sperrigen Namen, das Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften, glaube ich. Das hieß, lief immer nur unter das Kompetenzzentrum in Trier. Mittlerweile heißt es das Trier Center for Digital Humanities.
Ja, gefällt mir noch ein bisschen besser.
Genau. Ja. Und die waren dann da quasi unser technischer Partner. Und meine Rolle war eigentlich erstmal die Projektkoordination. Also ich sollte halt irgendwie gucken, zum einen administrativ, aber auch eben so ein bisschen den Dialog zwischen diesen beiden Seiten.
Ja, also eigentlich wie heute, ne? Jemand, der sich mit Religion auskennt, aber auch mit digitalen Dingen, ne?
Ganz genau. Und ja, da habe ich dann sehr, sehr mich eingearbeitet und eben auch gemeinsam, ne, wir waren sehr viel auf Konferenzen, Workshops und habe da sehr dann auch dieses Feld überhaupt kennengelernt. Und dann in dem Projekt aber auch ist dann auch mein Part gerade in diesem Methodenbereich auch durchaus immer aktiver geworden. Also wir hatten eben die Partner in Trier, die da Teile sehr gut auch gemacht haben, aber manche Teile, da war dann auch irgendwie klar, das muss man einfach zwischendurch mal ausprobieren. Und ne, wenn man dann irgendwie erstmal sagt, was man will, und dann schickt man das nach Trier und dann muss da ein Informatiker dann das programmieren, ja, und dann drei Wochen später kann man da mal drauf gucken und dann sagt man, ach nee, wollten wir ganz anders. Und dann haben wir dann schon gemerkt, manchmal muss man auch dann wirklich mehr am Material ein paar Dinge ausprobieren und mal gucken, was kommt da eigentlich raus. Und da habe ich dann eben wirklich auch angefangen, eben selber so Analyse-Software zu programmieren, wo ich dann eben direkt mit den Kolleginnen quasi drauf gucken konnte, ne? Kommt das so euren Vorstellungen nah und so.
Ja, aber und das so. Ist dann schon so autodidaktisch, kann man sagen, ne?
Oder wie? Ja, total. Ja? Also das ist genau, also gerade, also jetzt das eigentliche Programmieren habe ich mir wirklich so nebenbei irgendwann mal so angeeignet und das ist dann halt über das Tun natürlich auch mit der Zeit immer routinierter geworden. Aber ja, das ist sehr autodidaktisch. Ja.
Und um nochmal das, also damit die Leute das zu Hause nachgucken können, worum es, weil du das von dem Projekt Senerico gesprochen hast, ne?
Genau.
Also, ich glaube, der Name ist noch nicht gefallen.
Stimmt.
Man findet das bis heute auf unserer Website Senerico.
Genau.
Vielleicht muss man nochmal erklären, weil du gesagt hast, Netzwerkanalyse von diesem Projekt ausgehend mit der EU-Kommission, wo es ja Akteure sind. Jetzt sprechen wir hier aber von semantischen Netzwerken, ne? Also von Texten, die, wo Dinge miteinander in Beziehung stehen irgendwie, ne?
Genau.
Also das heißt einerseits ägyptische Texte, ja, also Hieroglyphentexte kann man sich vorstellen und dann, was war's, Pali-Kanon?
Ne? Genau, wir haben den Pali-Kanon angeguckt, also den quasi den buddhistischen Kanon, genau. Und das, die haben wir dann analysiert. Und auch da war das so, wir sind mit einer Idee gestartet, quasi Struktur und Semantik zusammenzudenken. Also,
okay, oh ja, bis heute ein spannendes Thema.
Genau, das ist irgendwie so ein zähres Dauerbrenner durchaus. Ja. Also eben die Idee, ne, die Sozialwissenschaften gucken eben sehr viel darauf, ne, welche sozialen Strukturen gibt es, welche Netzwerke bestehen da, wer kommuniziert mit wem und eben die Idee, naja, aber gerade eben, also vielleicht auch sowieso, aber vielleicht nochmal insbesondere in der Religionsgeschichte ist es ja auch wichtig, worüber kommunizieren die denn und nicht nur mit wem.
Das hat ja einen gewissen Bezug auch zu der Arbeit vom INF-Projekt, würde ich mal sagen, zu dem wir gleich kommen. Wie heißt das noch gleich? Infrastruktur?
Nee. Genau, Informationsinfrastruktur.
Informationsinfrastruktur. Aber wir sagen halt Inf-Projekt. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich wollte noch zu DH nochmal den Themenschwerpunkt einmal abschließen, weil du jetzt erläutert hast, okay, wie hat das angefangen? Ne? Wenn du aber heute, es ist jetzt wie lange her? 10 Jahre so ungefähr, ne? Das Projekt?
Ja.
Grob, ne?
Genau.
Vielleicht war ja zu dem Zeitpunkt auch noch das Ganze eher in Kinderschuhen. Du hast gesagt, ja, ne, das BMBF, ne, als Bundesministerium sagt, das müssen wir mal fördern, das ist zu wenig. Ne? Die Geisteswissenschaften müssen sich mit den Informatikern zusammentun. Ne? Und wenn du da heute drauf blickst, würdest du sagen, das hat sich was gewandelt, dass DH, also Digital Humanities, in der Breite vielleicht auch stärker rezipiert wird, als das zu damaligen Zeit der Fall war, in der Religionswissenschaft einerseits, vielleicht aber auch darüber hinaus?
Ja und nein. Also ich glaube auf der einen Seite, also ja klar, also das Feld hat sich total entwickelt und hat sich auch stärker institutionalisiert. Ich finde, man kann das auch am Studium ganz schön sehen. Also als ich Religionswissenschaft studiert habe, die meisten meiner ProfessorInnen hatten Theologie studiert, Geschichte, klassische Philologie, also ganz viele verschiedene Fächer und sind dann irgendwie darauf gekommen, aber das, was sie eigentlich machen wollen, ist Religionswissenschaft und dann hatten sie halt irgendwann eine Professur dafür. Und,
genau, wie das so passiert.
Einfach. Genau, wie das so passiert. Und also Religionswissenschaft hat natürlich schon auch eine längere Tradition in Deutschland, aber eben man sieht an diesen Biografien, ne, es gab eben sehr viele, was man dann vielleicht Quereinsteiger nennen würde. Und auch am Ceres haben wir das ja auch noch. Aber gleichzeitig, ich hatte ja schon dann Religionswissenschaft wirklich grundständig studiert. Was Ähnliches sehen wir jetzt eben auch in den Digital Humanities. Also ich bin eben da auch noch als Quereinsteiger reingekommen, der halt Religionswissenschaft studiert hat und dann irgendwie Programmieren spannend findet. Aber jetzt eben in unserem Projekt auch im SFB haben wir halt zwei Absolvierende von DH-Studiengängen, die das halt einfach studiert haben im Master und jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommen quasi. Mhm. Und das hat sich eben schon deutlich geändert, also dass es eben auch Professuren, Studiengänge und Ähnliches gibt. Mhm. ich glaube, was gleichzeitig nicht in dem gleichen Maße passiert ist, wie das viele Leute erwartet haben, ist, dass es quasi ganz selbstverständlicher Teil der Geisteswissenschaften auch geworden ist. Also, ne, dass man irgendwann gesagt hat, brauche ich denn diesen Zusatz Digital noch irgendwann? Ist nicht das, was alle GermanistInnen machen, automatisch auch digital im Jahr 2024 oder so?
Ja.
Und das ist es nicht. Also, ja. Also in einem trivialen Sinne natürlich, in dem, dass wir E-Mails schreiben und PDFs lesen und so weiter. Mhm. Aber eben in diesem engeren methodischen Sinne ist es schon sehr ein eigenständiges Feld geblieben. Und
würdest du dir wünschen, dass es mehr wäre?
Auch wieder jein. Also ich glaube, also ich würde da wirklich zwei Ansätze eigentlich unterscheiden. Also das eine ist das, also wenn man jetzt wirklich mit so computergestützten, dann oft auch quantitativen Verfahren, Machine Learning Ansätzen und was weiß ich, sich geisteswissenschaftlichen Gegenständen nähert, das ist spannend, aber das muss auch nicht jeder machen. Also ich finde, da kann man sehr viel bei lernen, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, damit habe ich irgendwie nichts am Hut, ich mache das irgendwie klassisch. Das finde ich vollkommen okay und ich glaube auch da, diese Idee, das hatte auch zum Teil so ein bisschen was Kolonialistisches, ne, so irgendwie zu denken, so ihr bald, ne, Resistance is futile, bald werdet ihr das alles so machen, wie wir das machen, das braucht es nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch basale Techniken, die eigentlich allen Forschenden gut zu Gesicht stehen würden. Also was zum Beispiel wirklich, also ne, was jetzt immer unter diesem sehr sperrigen Stichwort Forschungsdatenmanagement läuft oder so.
Ja.
Aber das betrifft zum Beispiel in den Geisteswissenschaften sowas wie Editionsprojekte. So, also wenn man jetzt eben Editionsprojekte macht, wo man sagt, naja, am Ende soll dann ein gedrucktes Buch da rauskommen mit irgendwie einem riesigen Fußnotenapparat, wo man dann nachgucken kann, dass das in Manuskript B aber anders formuliert war oder so.
Ja.
Das finde ich als primäres, also das kann man auch machen, ich habe gar nichts gegen Bücher und da gibt es auch schöne Hybridformen und so weiter, aber als primäres Arbeitsergebnis im Jahr 2024, finde ich, muss das nicht sein, sondern da gibt es eben auch digitale Formate, die Vorteile haben in Form von Publikation, Weiterverarbeitung und so weiter. Ja. Und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass das quasi selbstverständlicher wird, das auch zur Kenntnis zu nehmen, was da einfach gängig ist.
Ich habe gar nichts gegen Bücher, ist schon ein ganz guter Episodentitel, würde ich sagen. ja, vielen Dank für die Thematik DH. Dann glaube ich, haben wir ein bisschen verstanden, was das eigentlich ist. Der SFB, wir kommen dann zu unserem SFB. Ich habe schon am Anfang gesagt und die meisten, die den Podcast hören, haben es auch mitbekommen, dass wir diesen Sonderforschungsbereich haben, wo es eben um Religion und Metapher geht. Jetzt braucht so ein SFB viel Vorbereitungszeit. Das ist auch unsere Standardfrage, die wir immer hier stellen. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal gehört hast, wenn du versuchst, dich zurückzuerinnern, es soll ein SFB geben zum Thema Religion und Metapher und du sollst da in irgendeiner Weise eine Rolle spielen?
Ja,
das ist auch schon eine Weile her.
Genau, das ist eine Weile her und deswegen finde ich das gar nicht so einfach, quasi das noch aufzurufen, ohne dass das natürlich schon überlagert ist von Schichten quasi der verschiedenen Schritte, in denen wir das ausgearbeitet haben. Ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht auch dann doch ein bisschen der Vorteil quasi dieser Digital Humanities Rolle. Ich glaube, meine erste Idee war so, okay, was braucht ihr dafür? So, ne? Ist ja auch so ein bisschen dieser Service-Anteil, den es ja auch in den Digital Humanities durchaus gibt. Also natürlich haben wir auch eigene Forschungsfragen und machen auch ganz genuin spannende Sachen. Aber es gibt eben auch diesen Teil, den ich auch durchaus legitim finde, zu sagen, ne, wie können wir euch dabei helfen? So, ne? Was ist das, was ihr genau rausfinden wollt? Und dann lass uns doch mal überlegen, was wir hier für Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten haben, die sich dafür eignen. So, und darüber war dann eben gar nicht so entscheidend, was ich jetzt in erster Linie zu der Frage von Metaphern in der Religionsgeschichte denke. Das habe ich mir dann auch zunehmend erschlossen und hat ja auch durchaus sehr spannende Seiten. Aber ich glaube eben erstmal war die Frage, okay, wie kann man das denn operationalisieren und wie kann man das irgendwie methodisch fassen, um das dann auch umzusetzen?
Jetzt hat dieser SFB Teilprojekte, ich habe eingangs gesagt, dass du in gleich drei Teilprojekten, auch das hat mit deiner Rolle zu tun, ne? Dass du so ein bisschen zwischen den Welten wandelst. Ja? Das eine Teilprojekt ist ein, ich habe jetzt mal computerlinguistisch-medievistisch, also medievistisch im Sinne von die entsprechenden Sprachstufe des Deutschen, das Stefanie Dipper mit dir gemeinsam leitet. Wir werden die Stefanie noch einladen. Deswegen werden wir mit ihr wahrscheinlich da nochmal ein bisschen genauer über das Projekt sprechen. Und wir haben schon gesprochen mit Tatjana Schäffler. Die ist nämlich mit dir gemeinsam Leiterin des Teilprojekts C04, wo es um die Internetforen geht. Ne? Und die, also zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Internetforen unterschiedlicher Couleur und die Metaphern, die dort gepflegt werden. Insofern würde es sich anbieten, hier hauptsächlich über das schon angesprochene Impfprojekt, Informationsinfrastruktur,
ich glaube. Ich meine.
So, oder vielleicht auch nur Infrastruktur. Wenn uns die DFG zuhört, wir bitten vielmals um Nachsicht, dass uns gerade entfallen ist, wofür ich das nochmal steht, aber es ist sowas wie Informationsinfrastruktur. Es hat beides mit Inf, ne? Information und Infrastruktur. Vielleicht ist das irgendwie eine gewollte Doppelung in irgendeiner Weise. Genau, also das müssen wir, glaube ich, besprechen. Was soll das überhaupt sein? Du hast schon so das Stichwort Service, aber das ist ja auch nur so ein bisschen. Vielleicht können wir ein bisschen was zu diesem Impfprojekt sagen. Was ist das überhaupt?
Genau. Also ja, das ist also auch in der, also so wie ich eben die Architektur auch dieses dieser SFBs und dieser verschiedenen Projektformen, die es da gibt, verstehen würde, ist es eben tatsächlich auch ein Service-Projekt. Also es gibt ja dann verschiedene Projekte, die eben nicht inhaltlich sich einem Thema widmen, sondern die eben tatsächlich für so ein riesiges Vorhaben wie so ein SFB eben auch eine Art Infrastruktur bereitstellen. Und ich glaube, wie man das dann füllen kann, ist auch durchaus unterschiedlich und wird auch in den SFBs unterschiedlich gehandhabt. Und also eine Infrastruktur kann ja auch schon sowas sein wie, wir brauchen irgendwie eine Dateiablage, damit man irgendwie die Protokolle wiederfindet oder so. Und unsere Interpretation des Ganzen war aber vielleicht deswegen schon auch eben eher forschungsnah in dem Sinne, dass wir gesagt haben, auch diese Frage der Methodik, also eben nicht nur quasi die Technik, auch die Software am Ende, die ich jetzt konkret brauche, um dann da ne, so gemeinsame Texte bearbeiten zu können und sowas, sondern eben auch, dass ja in dieser Software sich auch ein bestimmter methodischer Blick auf den Gegenstand äußert, der ja auch reflektiert werden muss. Und diese Art quasi von Methodenforschung ist bei uns eigentlich auch mit im INF-Projekt angesiedelt, sodass wir da eigentlich an der Stelle eben zweierlei machen. Also wir versuchen eben tatsächlich zu entwickeln, wie kann man mit diesen sehr verschiedenen Themen, sehr verschiedenen Gegenständen, sehr verschiedenen auch fachlichen Hintergründen der beteiligten Forschenden, wie kann man da trotzdem sowas wie einen halbwegs konsistenten gemeinsamen methodischen Blick entwickeln? Das versuchen wir eben zu machen und gleichzeitig dann aber eben auch ganz, ganz konkret die Tools bereitzustellen, mit denen dann die Forschenden auch arbeiten können und das dann in die Tat umsetzen können.
Also wenn wir uns das mal konkret vorstellen, wir haben ja hier schon gesprochen, ich versuche es mal zu rekapitulieren. Wir hatten zum Beispiel den Knut Stünkel, der hat Texte auf Griechisch und Lateinisch, ja, die er bearbeitet. Wir haben die Rosel Pienka-Hinz, akkadische Texte, wir hatten Roman Seidel hier, arabische, persische Texte, euer Teilprojekt, ne, mit diesem Mittelhochdeutsch, aber auch englische Texte im Forum. Dann gibt's noch Tibetisch und was nicht alles. Und die müssen jetzt ja alle, oder das ist jedenfalls ja unsere Idee gewesen, was ihr dann eben ermöglicht, ne, dass all diese Texte auf ein und derselben Plattform, nämlich in einem Repositorium, irgendwie auffindbar sind und da weiter irgendwie, damit kann man dann da was machen in diesem Repositorium. Vielleicht kannst du sagen, was das, welche Herausforderungen das gewissermaßen mit sich bringt.
Das Gute ist vielleicht, dass wir in dem Senereco-Projekt, über das wir ja auch schon geschrieben haben, ja eigentlich sowas Ähnliches im kleinen Maßstab auch schon mal probiert haben. Also da hatten wir eben auch altägyptische Texte, Pali-Texte, was ja auch eben eine historische indische Sprache ist und Sanskrit nochmal als eine zweite indische Sprache. Und auch da war eigentlich schon die Idee, eben mit diesen Netzwerkanalyseansätzen, gibt es eigentlich quasi eine Abstraktionsebene, auf der man Methoden anwenden kann, denen es dann ein Stück weit egal ist, in welcher Sprache der Text geschrieben ist. Und dafür muss man aber die Texte auch ganz technisch auf eine Ebene bringen, dass einfach die gleichen Tools darauf arbeiten können. Ja, also man kann das ganz simpel sich so vorstellen, also wenn ich irgendwie eine Word-Datei habe und eine PDF-Datei, die kann ich nicht im gleichen Programm öffnen. So, ne, das ja. ist auf einer ganz basalen Ebene inkompatibel. Und das ist auch tatsächlich auf dieser basalen Ebene ist das wirklich auch eine Herausforderung in der Forschung, weil es jetzt zwar auch schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren Guidelines gibt, wie man zum Beispiel so Editionsprojekte eigentlich durchführen müsste. Aber ein Großteil der Texte, die wir haben, sind entweder schon älter, also schon vor längerer Zeit eben digitalisiert worden oder noch gar nicht digitalisiert worden. Oder eben auch außerhalb des Geltungsbereichs solcher Richtlinien digitalisiert worden, also zum Beispiel von religiösen Gemeinschaften selbst, die eben sagen, wir stellen da unsere wichtigsten Texte irgendwie ins Internet. Und das ist einfach auch ganz praktisch ein wahnsinniger Wildwuchs und irgendwie zu sagen, gibt es eigentlich eine Ebene, die für auch eine digitale Bearbeitung zugänglich zu machen, dass man eben da jetzt weiterarbeiten kann. Mit gemeinsamen Methoden. Das ist eigentlich ein Teil der ganz praktischen Herausforderung.
Und was macht man konkret? Also wenn ich habe jetzt einen tibetischen Text, sagen wir mal, der ist, er liegt meinetwegen digital als Bild vor. Ja, das ist ja jetzt nicht, was ihr haben wollt. Ne?
Genau.
Was würdet ihr dann damit machen, dass man den irgendwie vernünftig bearbeiten kann?
Genau, also deswegen, das ist eben auch diese Ambiguität, der, also die Missverständlichkeit der Idee, was heißt eigentlich digital? Und das fängt eben da damit an, dass manche sagen, naja, ich habe doch hier so einen schönen Scan von so einem Manuskript, das ist doch jetzt auch digital. Und das ist es natürlich auch, aber ohne quasi weitere Verarbeitungsschritte kann ich da eben jetzt nicht einzelne Wörter markieren und zum Beispiel sagen, das ist eine Metapher. So. Das heißt, das, was wir eben brauchen, ist wirklich, dass der Text als Text vorliegt. Deswegen, also da haben wir eigentlich auch so ein bisschen gesagt, naja, das ist aber schon auch die Voraussetzung, dass das in irgendeiner Form auch schon als Text vorliegt. Das ist nicht überall so. Das heißt, in diesem Fall des tibetischen Manuskripts müsste man tatsächlich sagen, okay, das tippen wir nochmal ab. Oder für Sprachen, die ein bisschen weniger sperrig sind als tibetisch, könnte man auch sagen, da gibt es auch jetzt Formen der automatisierten, also das, was man gemeinhin so OCR nennt. Ne? Ja. Und das ist halt auch für Handschriften mittlerweile gibt es da Ansätze.
Ja.
Oder
also kann man ja auch selber, ne, wenn es ein PDF gibt, was man nicht lesen kann, dass man so OCR das quasi als Text dann ausliest. Ne?
Genau.
Aber für tibetisch oder irgendeine andere Sprache, ne, ist es möglicherweise schwierig, ja.
Genau. Und das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre, dass wir dann, also da gibt es eben mittlerweile Standards in Dateiformaten und das, was man eben da in dem Bereich Digital Humanities viel nutzt, ist eben ein XML-Format. Das ist quasi eben ein Textformat, letztlich wo auch sowas wie Word-Dateien im Kern basieren eigentlich auch auf XML, auch wenn man das eben nie zu Gesicht bekommt. Und da gibt es eben für den Zwecke quasi geisteswissenschaftlicher Forschung dann eben eigene Varianten. Das nennt sich dann in dem Fall TEI, das steht für die Text Encoding Initiative. Das ist eben so ein international gebräuchlicher Standard. Und eben die Idee ist, dass wir alle Texte nehmen, egal wie die eben vorliegen, ob als PDF, Word-Datei, als HTML auf irgendeiner Website oder eben schon als historische Edition oder so, die nehmen wir alle auf und konvertieren die erstmal in so ein gemeinsames Format und damit können unsere weiteren Werkzeuge dann umgehen.
Und diese weiteren Werkzeuge, das wäre jetzt nämlich eben auch meine nächste Frage. Annotation ist dann so ein Stichwort. Ne? Ich weiß nicht, ob wir die Zeit und Gelegenheit hier haben oder auch uns nehmen wollen, wirklich dieses Tool auch in Detail zu erklären, was ja doch voraussetzungsreich ist. Aber vielleicht kriegen wir es hin, so, dass man so einen Eindruck hat. Ne? Ich habe jetzt einen Text, also wir bearbeiten ja jeweils nur die Texte oder wir vielleicht weniger oder ich jedenfalls nicht, dass wir einen Text haben, der jeweils ein Experte oder eine Expertin, die eben der entsprechenden Sprache mächtig ist, schaut sich das an und markiert dann irgendwie, aha, da ist eine Metapher, da ist eine Metapher. Dafür habt ihr auch ein Tool entwickelt, das zu tun. Und dann, vielleicht kannst du diesen Prozess ein bisschen beschreiben, ja, wie kommt man dann dahin, wirklich auch zu sagen, hier handelt es sich um eine Metapher und was bedeutet auch diese Metapher? Wie kann man sie greifen?
Genau, da haben wir eigentlich zwei Ansatzpunkte. Und der erste ist eben also diese Annotation. Und das würde ich eben auch sagen, also im Sinne der Frage quasi, ne, was ist da eigentlich Digital Humanities? Das ist noch sehr nah eigentlich erstmal am klassisch geisteswissenschaftlichen Vorgehen. Also da wird noch nichts berechnet, da gibt es noch kein Machine Learning und gar nichts, sondern erstmal ist es, man guckt diese Texte sich an. Nur was eben tatsächlich ein bisschen mehr standardisiert ist, ist eben die Frage, wie erfasst man eigentlich seine Interpretation dieses Textes? Also ne, ich könnte mir das jetzt eben in ein leeres Word-Dokument aufmachen und dann da meine Beobachtung reinschreiben oder das in eine Excel-Tabelle eintragen oder und all sowas machen ja auch Leute, aber wir versuchen das eben noch ein bisschen strukturierter zu erfassen. Annotation ist auch so ein Wort, ne? Das ist dann, wenn man in diesem DH-Bereich ist, ist das schon so selbsterklärend, ist es aber vielleicht eigentlich nicht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so den Kommentarmodus in Word. Ne? Also ich habe ein Wort und dann markiere ich das und dann schreibe ich in dieses kleine Pop-up am Rand, was sich dann da öffnet, schreibe ich irgendwie hier bitte nochmal überarbeiten und eben in unserem Fall würde ich da einfach reinschreiben Metapher. So würde ich eben reinschreiben, hier dieses Wort habe ich mir jetzt angeguckt, habe ich lange drüber nachgedacht, bin am Ende zu dem Schluss gekommen, ist eine Metapher, also halte ich das da mal fest. Das ist quasi erstmal auf einer ganz basalen Ebene quasi der Prozess der Annotation. Das, was eben dann, und das ist vielleicht so ein bisschen diese zweite Ebene, die wir im INF-Projekt auch mit behandeln, dieses lange Nachdenken, was ich gerade erwähnt habe. Ne? Also ich habe lange drüber nachgedacht.
Wie macht man das
mit genau, dem Nachdenken? Ne? Wann sagt man, das ist jetzt eine Metapher? Und das haben wir auch versucht und das ist eben erstmal gar nicht in erster Linie technisch, sondern wir haben tatsächlich auch einfach methodisch, inhaltlich uns eben umgeguckt, ne, was ist da gängig in der Metaphernforschung, welche Ansätze gibt es da, auch gerade aus der Linguistik, wo eben auch schon viel Metaphernforschung betrieben wird und haben da eben versucht, auch dann nochmal quasi so einen Methodenleitfaden quasi zu adaptieren, also von Verfahren, die eben auch in anderen Projekten durchaus schon angewendet werden, um zu sagen, so, ne, das ist erstmal unser Verständnis, was dann eben im Idealfall auch alle Forschenden unterstellen, dass wir auch überhaupt vom Gleichen reden. Ne? Also weil sonst, und das haben wir auch am Anfang ja ganz stark gemerkt, wenn man halt irgendwie 20 GeisteswissenschaftlerInnen in einen Raum holt und einfach sagt, hier, wir reden über Metaphern, hat jeder erstmal ein ganz anderes Bild davon im Kopf. Ah ja, ne, Metaphern habe ich bei mir auch, aber wenn man dann guckt in die Beispiele, ne, wo sagt man, ah, das ist doch hier eine Metapher, merkt man, vielleicht ist das dann doch immer so ganz leicht irgendwie doch unterschiedlich gefasst. Und das haben wir eben versucht, überhaupt erstmal so ein bisschen zu vereinheitlichen. Das heißt, wenn ich jetzt eben diese Markierung habe in dem Text und dann steht da dran, hier ist eine Metapher, dass wir dann auch wirklich das Gleiche damit gemeint haben.
Und das ist jetzt ja auch tatsächlich eine schöne Geschichte, dass das gegeben ist, ne? Dass man jetzt 13 Teilprojekte hat mit diesen ganzen verschiedenen Sprachen, alle Texte an derselben Stelle und alle nach demselben Prinzip haben sie markiert, okay, das ist jetzt hier eine Metapher. Und dann kann man ja gewissermaßen, du hattest das Bild mit dem Kommentarfeld, da kann man ja gewissermaßen jetzt noch in das Kommentarfeld sich hineinbegeben. Und da ist dann so eine Art Tiefenanalyse, ne, findet dann dort statt, ne, was bedeutet jetzt diese Metapher? Und am Ende, das ist dann immer so ein beliebtes Stichwort, wird noch irgendwas verlinkt. Mhm. Vielleicht können wir das auch noch versuchen zu erklären, was wir da womit verlinken wollen am Ende.
Genau, und das ist eben, also das ist tatsächlich auch der Teil, wo wir auch technisch über das hinausgegangen sind, was sonst viele andere Projekte machen, also so Annotationstools gibt es auch eine ganze Reihe, die auch sehr etabliert sind und die auch das sehr gut machen, aber was wir eben wollten, ist tatsächlich nochmal eine ausführlichere Analyse dann dieser konkreten Textstelle und der Metapher, die da eben sich ausdrückt. Und deswegen haben wir uns eben dann auch entschieden, da ein eigenes Annotationstool nochmal zu entwickeln. Genau, was ich sonst auch eigentlich gar nicht für die beste Idee halte, immer alles nochmal selber neu zu machen. Aber in dem Fall glauben wir tatsächlich, dass das der beste Ansatz war.
Vielleicht schöne Grüße an der Stelle an die Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe,
ne? Genau.
Mit denen wir das zusammen gemacht haben, das KIT in Karlsruhe, Karlsruhe Institute of Technology.
Ne? Genau, die sind diesmal eben in diesem Projekt quasi unser technischer Partner da auch und machen eben auch da einen ganz wichtigen Teil und haben eben auch schon eingebracht Sachen, die sie aus früheren Projekten auch schon hatten, wo wir eben auch dann durchaus aufbauen können. Also es ist nicht alles von Null an entwickelt, aber eben dann für unseren doch sehr speziellen Anwendungsfall adaptiert. Und quasi die Grundidee, auch mit dieser Verlinkung, die du angesprochen hast, ist, wir haben quasi intuitiv, und das findet natürlich auch statt, wenn sich Forschende in den Geisteswissenschaften unterhalten, ne, dann sagt man zum Beispiel hier, wir haben doch Wegmetaphern. Und dann sagen die anderen, ja, wir auch. Also ne, weil nicht im Mittelpersischen ist der Weg ganz wichtig und im Daoismus als der chinesischen Religion, wo das Dao ist quasi der chinesische Wort für Weg, also da ist es sogar namensgebend, ne? Die Wegreligion könnte man vielleicht fast sagen.
Ja.
Und dann stellen beide fest, ach Mensch, wir haben doch da Weg irgendwie bei uns. Mhm. Jetzt ist Weg eben zum einen sehr offensichtlicher Fall und zum zweiten aber ist das ja schon eine Übersetzungsleistung, weil im Chinesischen steht ja nicht Weg, da steht ja Dao. Und im Mittelpersischen ist es, glaube ich, Path oder irgendwie so, also ein anderes Wort.
Ja, das ist, Path ist ja fast wie Englisch.
Ja, das genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das da
vielleicht etymologisch ist. Vielleicht ist ja eine ne, German- und indogermanische Sprache.
Von ja.
Möglicherweise, das müssen uns jetzt Expertinnen vielleicht korrigieren, weil das kompletter Unsinn ist, was wir hier sagen, aber könnte sein.
Genau, und das ist schon spannend, dass man solche Sachen überhaupt, also dass ich das überhaupt alles weiß, das wüsste ich ja sonst auch nicht, wenn ich nicht eben sehr viel mit den Kolleginnen da eben auch sprechen würde. Genau, und so trivial ist es aber ja eben gar nicht zu sagen, na, aber da steckt doch das gleiche Konzept dahinter, ist doch die gleiche Idee, ne, dass es einen Weg gibt und dass das irgendwas mit religiöser Lebensführung oder mit was auch immer zu tun hat. Und das ist eben eigentlich die Idee, dass wir auch das stärker systematisieren wollen. Also, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich irgendeine idealisiert als sprachunabhängig gedachte Instanz. Und die Frage, wie natürlich Sprache und Denken sich auch beeinflussen und so, ist dann natürlich ganz wichtig. Aber irgendwie, ne, eben gehen wir davon aus, zumindest näherungsweise, können wir sagen, obwohl diese Wörter und die Sprachen so unterschiedlich sind, die Idee eines Weges kann sich in beiden Sprachen ausdrücken und irgendwie miteinander in Beziehung gesetzt werden. Also brauchen wir eben irgendeine Referenz, die eben sagt, wir haben hier Weg, und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Wörterbuch oder so, ne, wo man eben sagt, okay, jetzt gibt es einen Eintrag für Weg. Und beide Projekte können sagen, ja genau, ich habe ja auch eine Metapher, hier geht es auch um den Weg und können, und das ist eben dieses Verlinken, dann quasi auf den entsprechenden Wörterbucheintrag verweisen und dann sagen, genau, damit hat meine Metapher zu tun. Und warum macht man das Ganze? Weil dann eben die Idee ist, dass man später eben auch sagen kann, wir haben hier eine kleine Forschungsgruppe, die sich nochmal gezielt gerade im Vergleich zwischen den Teilprojekten jetzt Wegmetaphern näher angucken will. Wäre es da nicht praktisch, wenn wir eben aus unserer ganzen Sammlung von annotierten Metaphern einfach per Knopfdruck, wie man so schön sagt, quasi jetzt einfach eine Liste kriegen können von allen Wegmetaphern? Das ist im Kern die Idee.
Das, genau, so kann man das sagen. Vielleicht kann man noch sagen, dachte ich gerade, weil du Wörterbuch sagst, dass man sich vielleicht nicht in so ein alphabetisches Wörterbuch vorstellt, sondern schon eine, wir haben ja eine Hierarchie, eine Konzepthierarchie.
Genau, das stimmt.
Also, dass man beispielsweise, was haben wir natürlich immer, der Klassiker, der Herr ist mein Hirte, ne? Und der Hirte ist dann irgendwie, man kann dann den Hirten auswählen, also wenn es, so wie du es gerade dargestellt hast, zufälligerweise zwei Hirtenmetaphern in zwei verschiedenen Traditionen gibt, dann findet man eben auch andere Viehzuchtmetaphern oder Landwirtschaftsmetaphern oder so, ne? Mit allen möglichen Herausforderungen, die uns nach und nach mehr und mehr klar werden, die das mit sich bringt. Aber das ist sozusagen ja wirklich eine besondere Leistung, auch würde ich denken, des Inf-Projekts, das irgendwie zur Verfügung gestellt zu haben und auch durchdacht zu haben und immer noch weiter zu durchdenken für den SFB. Wir haben zum Schluss, weil wir jetzt ja das Inf-Projekt verstanden haben und den NSFB als Ganzen eigentlich auch, ich spreche ja zum Schluss immer noch ganz gerne über die Humanities. Das haben wir jetzt aber in deinem Fall schon getan, bezogen auf die möglichen technische Zukunft der Humanities. Aber vielleicht kann man es nochmal auf so einer anderen Ebene besprechen. Es gibt schon in vielen Bereichen, auch speziell in anderen Ländern, auch Kürzungen, ja, dass man sagt, brauchen wir das eigentlich? Muss man mittelpersische religiöse Metaphern erforschen aus Steuergeldern? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen, was deine Haltung zu so einem politischen Fragen wäre.
Also ich habe eigentlich zwei auch vielleicht unabhängige Ideen dazu. Das eine ist, ich glaube, dass man die Humanities nach wie vor braucht und dass das eben gar kein Widerspruch ist zu dieser Idee, ne, dass wir jetzt irgendwie, ne, weiß ich nicht, immer mehr Technologie haben und, ne, weiß ich nicht, vielleicht man auf den ersten Blick denkt, ne, ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen sind auch viel wichtiger und so weiter. Und ich glaube auch, dass das durchaus eine ganze Reihe auch durchaus von Technikfirmen und so weiter auch verstanden haben, weil, also schon allein auf so einer, also ich meine, sowas wie Social Media zum Beispiel sind Mechanismen quasi ja der sozialen Vernetzung und die haben soziale Konsequenzen und das hat Konsequenzen für Gesellschaften, das hat, wir sehen, was passiert, wenn zum Beispiel Moderationsfähigkeiten in manchen Sprachen ausführlicher sind, Englisch, mhm. Und in anderen weniger, wie Thai oder keine Ahnung, so, was hat für Konsequenzen hat das auch für Gesellschaften und so weiter. Also ich glaube auch, dass das Verständnis für Sprache, Kultur, Gesellschaft, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Und also jetzt gerade, wo jetzt in letzter Zeit die Diskussion über die Large Language Models so hochkocht. Und das ist ja eigentlich nochmal so ein schönes Beispiel. Also da ist immer weniger Engineering. Also natürlich findet da auch Engineering statt, aber es ist, also selbst die Leute, die das bauen, verstehen immer weniger, was sie da eigentlich machen. Ja, und
also das sind so die KIs, ne? Also die basieren auf so Large Language Models.
Genau, ChatGPT und ja. Genau so. Und da eben Leute zu haben, die auch einfach wissen, wie Sprache funktioniert, die aber eben auch, ne, diese zum Teil eher philosophischen Fragen von, ab wann kann man eigentlich von Bewusstsein sprechen und eben wann vielleicht auch gerade nicht und so. Also das glaube ich, dass das schon eine wichtige Rolle spielt, auch in unseren modernen Gesellschaften. Das ist der eine Teil. Der andere Teil der Antwort ist, dass ich finde, das ist auch ein bisschen, man denkt, also man ist dann schon wieder in so einem instrumentellen Rechtfertigungsmodus, mhm. ne, dass man denkt, aber da und da und dafür braucht man das auch, doch auch. Und dann kann man aber trotzdem noch fragen, okay, gehört denn Mittelpersisch, also niemand will Facebook-Kommentare auf Mittelpersisch moderieren,
schade,
also
schade,
ja. Ist es dann vielleicht doch überflüssig oder so. Und was ich da schon interessant finde, ist, das kommt immer nur auf in Bezug auf die Geisteswissenschaften. Mhm. Und ich denke dann an sowas wie, weiß ich nicht, Astrophysik oder so, die letzten Zehntelsekunden nach dem Urknall zu recherchieren. Oder gibt es irgendwie auf Alpha Centauri flüssiges Wasser oder was weiß ich. So, da denke ich, die praktische Relevanz, also wenn man jetzt denkt, ne, ja. Also machen wir jetzt schnellere und sparsamere Autos, weil man jetzt weiß, was in den letzten Zehntelsekunden nach dem Urknall passiert ist. Mhm. Vielleicht irgendwann schon auf so einer Ebene von Grundlagenforschung und Quanteneffekte kann man dann besser verstehen und dann, keine Ahnung, aber das ist ja nicht das Ziel und das ist auch nicht die Rechtfertigung und das so, ne? Und deswegen finde ich auch, dass quasi sowas wie Forschung, weil das eben auch durchaus ein menschlicher Antrieb ist, auch die Welt einfach besser zu verstehen. Und die Welt besser zu verstehen, dazu gehört eben die natürliche Umwelt, aber eben auch Kultur. Und das finde ich erstmal legitim, auch unabhängig von instrumentellen Rechtfertigungen.
Vielen Dank. Ich frage mich gerade, ob auf Alpha Centauri Mittelpersisch vielleicht gesprochen wird. Das kann man auch nicht rauskriegen, ne? Bevor wir zu unserer beliebten Entweder-Oder-Fragen kommen, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass wir noch klären, was ein außerplanmäßiger Professor ist. Das würde ich nämlich noch gerne fragen, weil man das Wort, du bist ja außerplan mit Appelprof auch gern genannt. Also was ist denn der Plan eigentlich gewesen, dass du außerplanmäßiger Professor bist?
Genau. Das ist ein sehr merkwürdiges Konstrukt, was man auch kaum übersetzen kann, weil es vielleicht auch ein sehr deutsches Konstrukt ist aus historischen Gründen.
Klingt schon so, ne?
Genau, und letztlich ist es quasi der Titel, aber nicht die Stelle. Also ich habe quasi, normalerweise ist das ja verbunden, also man sitzt auf einer Professur, dann hat man die Anstellung als Professor und gleichzeitig darf man dann eben diesen Titel führen. Und in meinem Fall ist es aber nicht so, sondern ich sitze auf einer Stelle, die formal dem sogenannten Mittelbau zugerechnet ist. Also eigentlich bin ich akademischer Rat vom Stellenformat her. Aber ich darf trotzdem den Titel eines Professors führen und bin darüber dann quasi den Hochschullehrern und Lehrerinnen zugeordnet. Ja. Und genau, letztlich hat es damit zu tun, dass ich mich an einer anderen Universität mal auf eine Professur beworben habe und dorthin auch berufen worden wäre. Und ich dann aber mich entschieden habe, in Bochum zu bleiben. Aber da gab es halt keine Professur für mich, aber also keine Stelle, aber eben den Titel.
Kein Plan gewissermaßen, dahingehend.
Ja. Genau, aber eben den Titel darf ich seitdem trotzdem führen.
Das ist sehr gut. Wir können einfach Professor sagen, ne? Aber wenn einer mal über den Apfel stolpert bei dir, dann weiß er jetzt auch, was das zu bedeuten hat. Sehr gut, dann kommen wir zu der beliebten Entweder-Oder-Runde noch. Schnelle Runde zum Schluss.
Entweder-Oder.
Ich stelle dir jeweils diese Begriffspaare vor und du sagst mir, du entscheidest dich für eins von beiden. Und das erste ist Bremen oder Leipzig?
Bremen. Ich glaube, wieder Bremen.
Wieder Bremen. Weil du zwischendurch mal, kannst du schon erklären?
Ja, also Leipzig fand ich sehr schön und finde ich auch immer noch sehr schön. Ist eine ganz tolle Stadt, aber jetzt war ich auch länger tatsächlich nicht mehr länger da. Aber von allem, was man hört, genau, es ist doch sehr overhyped in letzter Zeit. Und
okay,
Bremen ist dann vielleicht doch noch...
Nicht so overhyped,
kann man nicht sagen. Nicht so overhyped, genau.
Okay, hast ja in beiden Städten studiert, deswegen die Frage.
Genau.
Okay, dann Python oder R? Das habe ich nachgeguckt.
Ja, genau. Sind zwei Programmiersprachen, die eben in den Digital Humanities beide sehr, sehr wichtig sind. Und das ist eben immer so eine leichte Konkurrenzsituation. Bei mir tatsächlich Python. Ich habe gerade im Soziologiestudium auch viel mit R gemacht. Ist auch eine ganz tolle Sprache. Manche Sachen finde ich auch schöner da. Aber am Ende ist Python universeller.
Ich glaube, Python wird auch mehr... so in der Lehre, ne, mal Menschen vermittelt, ne, dass man so einen Einstieg bekommt. Ne?
In vielen Bereichen ja. Also meine Schwester ist eine Dozentin in der Soziologie, die unterrichtet tatsächlich R für ihre Studien.
Ach, okay, gut. Dann scheint das gut. Der eine so, der andere so. Geschwister müssen sich ja immer das Gegenteil entscheiden von dem anderen. Okay, machen wir weiter mit Computerspiel oder Brettspiel.
Beides toll, finde ich, hat beides wirklich was für sich. Ich würde doch mich für das Brettspiel
entscheiden. Ja, guck mal, da bist du im Zweifelsfall, hast du schon so eine analoge Seele irgendwie.
Total.
Ne? Immer mal auch mal so mit dem Stift unterwegs und so ein Papier, weil unser eins versucht noch das 14. iPad irgendwie sich so einzurichten, dass man das vernünftig... Nein, aber Frederik hat einen Stift und ein Papier und eben auch ein Brettspiel.
Genau, ja. Und also Brettspiele sind ja wunderbar komplex geworden. Also ne, German Brettspiel ist ja, German Board Games ist ja irgendwie auch schon so ein gesetzter Begriff mittlerweile. Finde ich, gibt es ganz tolle Sachen, ist auch geselliger und haptischer und ja.
Sehr gut, das ist dann vielleicht so eine ähnliche Frage von wegen Haptik, Programmieren oder Häkeln?
Ja, finde ich auch beides gut. Für die psychische Gesundheit würde ich sagen, ist Häkeln deutlich, deutlich förderlicher.
Kein Screen und so?
Kein Screen und kein... am Abend nicht fertig geworden sein und die ganze Nacht noch darüber grübeln, warum da der Algorithmus nicht das gemacht hat, was er sollte. Und Häkeln hat da schon so ein bisschen was Meditatives, das bringt einen so ein bisschen runter.
Und kann man das schon als Metapher lesen, das Häkeln für das Programmieren? Wäre das denkbar?
Das denken viele Leute.
Ja. Aber sie denken nicht richtig.
Sie denken nicht richtig, genau, weil das Häkeln ist ja eigentlich nur das, also so wie ich das betreibe, ist es ja tatsächlich nur das Abarbeiten einer Anweisung, also eigentlich quasi das Häkelanleitung schreiben.
Du bist das Programm quasi.
Ich bin quasi das Programm, genau. Ah. Ich bin sozusagen die Maschine, die sozusagen nur die Instruktionen abarbeitet. Aber diese tollen und in der Regel ja Frauen, die sich diese sehr, sehr liebevollen Häkelanleitungen und ganze Bücher damit füllen, die haben sich natürlich viel Gedanken gemacht und die haben vielleicht sowas Ähnliches wie Programmieren betrieben, ja.
Sehr gut. Dann letzte Entweder-Oder-Frage. Von Europa nach Amerika segeln oder von Amerika nach Europa? Hast du beides schon
betrieben? Habe ich beides schon gemacht, so, ne? Tatsächlich.
Ich nämlich nicht, deswegen wollte ich das wissen.
Genau. Also Europa nach Amerika und dann quasi der Schlenker eben quasi vor der afrikanischen Küste entlang und dann im Passatwind ist deutlich entspannter. Sehr sehr ruhige, gleichmäßige Winde. Das andere hat auch seinen seinen Reiz. Das hängt ein bisschen davon ab, wie abenteuerlustig man ist. Ich komme mit dem Gechillten auch gut klar.
Ist angenehmer. Also was Columbus gemacht hat, ist dann quasi das Gechilltere eigentlich gewesen. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Ja, okay, genau. Der musste dann nur warten, bis er halt irgendwann
bis auf der Wind
Land trifft und wusste halt nicht wann und wo. Und aber,
wo er sich befindet und warum die Erde noch nicht zu Ende war und so weiter. Genau. Und auch dafür hat man irgendwann mal historische Forschung gebraucht, um das genauer herauszufinden. Nicht zu vergessen. Frederik, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Wir danken Dominik Greifenberg hier in Redaktion und Produktion und wir danken wie immer unserem Nachbar SFB für die Technik, die hier zur Verfügung gestellt wurde und wir danken Ihnen und euch fürs Zuhören.
Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.